Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehr als 2 Stunden hat das Telefonat gedauert. US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin haben erneut über ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine gesprochen. Die Erwartungen waren hoch. Trump sagte, das Telefonat sei gut gelaufen. Moskau und Kiew würden unmittelbar mit Gesprächen über einen Waffenstillstand beginnen. Putin betonte, beide Seiten müssten Kompromisse finden. Gudrun Engel in Washington. Was genau ist über das Telefonat zwischen Trump und Putin bekannt?
Wir warten hier in Washington tatsächlich noch auf das Readout dieses Gespräches, aber es wird schon deutlich, es gibt eine unterschiedliche Auffassung darüber, wer die Deutungshoheit über dieses Gespräch haben sollte. Präsident Putin ist direkt nach diesem Gespräch vor die Kameras getreten, vor die Journalisten und hat dort eben gesagt, es sei ein informatives Gespräch gewesen und man würde jetzt ein Memorandum vorschlagen. Das ist außergewöhnlich für Putin. Auf der anderen Seite hören wir hier aus Washington noch nichts, außer dem schriftlichen Statement von Donald Trump, der eben sagt, er gibt jetzt quasi den Ball der Verhandlungen ab. Er hat jetzt vorgeschlagen, dass der Vatikan die Verhandlungen übernehmen könnte, die Friedensgespräche übernehmen könnte. Das ist etwas, das der neue Papst schon vor einigen Tagen ins Gespräch gebracht hat.
Vielen Dank, Gudrun Engel in Washington. Wassily Golod in Kiew. Welche Reaktionen gibt es in der Ukraine?
Wir hören aus dem ukrainischen Präsidialamt große Enttäuschung. Große Enttäuschung darüber, dass Russlands Machthaber erneut eine bedingungslose, sofortige Waffenruhe abgelehnt hat. Das ist ja das Angebot, das die USA und die Ukraine Russland unterbreitet haben. Putin würde stattdessen weiter auf Zeit spielen wollen, heißt es aus dem Präsidialamt. Und man ist auch enttäuscht über Donald Trump, denn er hatte ja zunächst sich dem Ultimatum der Europäer angeschlossen und auch scharfe Sanktionen mit angedroht. Dass er erneut nicht reagiert habe mit Sanktionen auf Putins Taktik, das stimmt Zelensky und sein Umfeld sehr ärgerlich. Was es aber trotzdem heißt aus dem Präsidialamt ist, dass man bereit ist zu allen Schritten, die den Frieden näher bringen. Und man unterstützt auch ausdrücklich den Vatikan und den Papst in der Rolle des Vermittlers.
Dankeschön, Wassily Golod in Kiew. Ungeachtet der Bemühungen um einen Frieden geht der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiter. Moskau meldet heute weitere Gebietsgewinne. Gestern hatte Russland die Ukraine mit den stärksten Drohnenangriffen seit Kriegsbeginn überzogen. Mehr als 3 Jahre dauert der Angriffskrieg inzwischen schon.
Cherson. Fast jeden Tag wird die Stadt im Süden der Ukraine von der russischen Armee beschossen. Fast jeden Tag werden dabei Zivilisten getötet. Gestern Abend eine 75-jährige Frau. Der erste Einschlag war ganz in der Nähe. Wir haben verstanden, dass es ernst ist und sind in den Keller. Wir wollten anderen helfen, aber es kamen so viele Geschosse, alle 1 oder 2 Minuten. Neben der seit 2014 illegal besetzten Krim will Aggressor Russland auch die ukrainischen Regionen Cherson, Saporizhia, Luhansk und Donetsk erobern und bricht damit Völkerrecht. Keine der 4 Regionen wird vollständig von Russland kontrolliert. Unter hohen Verlusten rückt die russische Armee besonders im Osten der Ukraine langsam vor. Einst lebten 60.000 Menschen in Pokrowsk. Inzwischen befinden sich laut Behörden weniger als 2.000 Bewohner in der belagerten Stadt. Am Wochenende hat Russland die Ukraine mit 273 Drohnen angegriffen. Einer der größten Luftangriffe seit Beginn des Angriffskriegs. Es gab Tote und Verletzte.
Großbritannien strebt 5 Jahre nach seinem Austritt aus der Europäischen Union wieder engere Beziehungen zu ihr an. Premierminister Starmer empfing in London Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa. Sie unterzeichneten mehrere Abkommen, die eine neue Grundlage für die Handelsbeziehungen schaffen sollen. Solche Gipfeltreffen zwischen Großbritannien und der EU soll es künftig jedes Jahr geben.
Gut 5 Jahre nach der Trennung. Heute Küsschen zum Beginn des Gipfels, der Startschuss für eine echte Wiederannäherung werden soll. Bis zuletzt wurde um Details gerungen. Im Zentrum ein gemeinsames Verteidigungsabkommen.
At a time of
In einer Zeit globaler Instabilität, in der wir so bedroht sind wie seit Generationen nicht, halten wir in Europa zusammen. Die Briten sollen deshalb jetzt auch Zugriff auf den neuen 150 Milliarden schweren EU-Topf zur Wiederaufrüstung bekommen. Und die Lebensmittelkontrollen an der Grenze werden deutlich vereinfacht, was vor allem britischen Firmen hilft, die in die EU exportieren. Im Gegenzug müssen die Briten ihre Gewässer für EU-Fischer bis 2038 offen halten, bevor darüber wieder neu verhandelt wird. Vor allem das wird innenpolitisch für Gegenwind sorgen. Teile der Presse titelten bereits gestern Verrat am Brexit. Starmer hielt dagegen.
It's time to move on.
Es ist Zeit, jetzt endlich nach vorne zu schauen. Dieser Deal ist ein Gewinn für beide Seiten.
Is a win-win.
Das heutige Abkommen ist bislang vor allem eine politische Absichtserklärung. Denn was noch fehlt, sind konkrete Details, die in den nächsten Monaten mühsam ausgehandelt werden müssen. Dennoch, der heutige Gipfel ist ein echter Neuanfang, die Rückkehr zu rationaleren Beziehungen zwischen London und Brüssel. In einer unsicherer gewordenen Welt rückt Europa damit wieder enger zusammen.
Israel hat nach fast 3 Monaten erstmals wieder Hilfsgüter in den Gazastreifen gelassen. 5 Lkw konnten nach Militärangaben die Grenze passieren. Premier Netanyahu hatte eingeräumt, dass Israel wegen der Blockade auch von Verbündeten kritisiert wird. Zugleich setzt die Armee ihre Offensive im Gazastreifen fort. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Stadt Khan Yunis zu verlassen. Die Region werde als gefährliche Kampfzone betrachtet.
Israelische Truppen rücken weiter vor im Gazastreifen. Die neue Großoffensive läuft seit dem Wochenende. Währenddessen erreicht die ausgehungerte Bevölkerung nach 11 Wochen israelischer Blockade die Nachricht, Israel lässt zum ersten Mal wieder Laster mit Hilfsgütern nach Gaza rein. Laut Armee sind es heute 5 für mehr als 2 Millionen Menschen. Es darf nicht zu einer Hungersnot kommen, aus praktischen und politischen Gründen nicht. Denn sonst wird man uns in der Welt nicht unterstützen. Sonst können wir die Hamas nicht besiegen. Daher werden wir minimale Hilfe während des Krieges nach Gaza reinlassen. Man werde ganz Gaza komplett kontrollieren, bekräftigt Netanyahu erneut. Mehr als 70% des Gazastreifens sind bereits Militärzone oder stehen unter Evakuierungsbefehl. Außerdem seit Tagen massive Luftangriffe mit hunderten Toten, laut palästinensischen Angaben. Der Knesset-Abgeordnete Zvi Sukkot sagte dazu ganz offen im israelischen Fernsehen: In einer Nacht wurden fast 100 Gaza-Bewohner getötet und keinen interessiert das. Jeder hat sich daran gewöhnt, dass man 100 Menschen dort in einer Nacht töten kann. Niemanden in der Welt kümmert das. Nadav Weimann von der israelischen Nichtregierungsorganisation Breaking the Silence sammelt Augenzeugenberichte von Soldaten nach deren Einsätzen in Gaza. Seit dem Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober habe die Armee so wörtlich viele Bremsen gelockert. Zivilisten seien ein legitimes Ziel. Wenn es heißt, man greift Hamas-Ziele an, dann ist das zum Beispiel eine Wohnung in einem Gebäude. Und dann kalkuliert das Militär den Kollateralschaden. Also, wie viele Menschen töten wir, wenn wir unser Ziel töten? Ich denke, das sollte 0 sein. Aber was wir von Augenzeugen hören, ist, dass zum Beispiel 15 unschuldige Zivilisten okay sind für, ich zitiere, einen Hamas-Lkw-Fahrer. Das israelische Militär weist das zurück. Man werde die Offensive fortsetzen, bis die Hamas die verbliebenen Geiseln freilasse. Eine Verhandlungslösung ist noch nicht in Sicht.
In gleich 3 Ländern der Europäischen Union wurde gestern gewählt. In Rumänien hat der proeuropäische Kandidat Dan die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Der amtierende Bürgermeister von Bukarest setzte sich gegen einen ultrarechten Rivalen durch. In Polen fällt die Entscheidung um das Präsidentenamt ebenfalls in einer Stichwahl. Der Proeuropäer Trzaskowski verpasste in der ersten Runde die erforderliche Mehrheit. Am 1. Juni tritt er gegen den nationalkonservativen Kandidaten Nawrocki an, der dann mit weiteren Stimmen aus dem rechten Lager rechnen kann. Und in Portugal haben die Konservativen von Ministerpräsident Montenegro die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen. Nur 6 Jahre nach ihrer Gründung wurde die rechtsextreme Partei Chega drittstärkste Kraft. Wirtschaftsministerin Reiche will Unternehmen entlasten. Das kündigte sie auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum an. Bis Mitte Juli werde das Kabinett verschiedene Maßnahmen auf den Weg bringen. Zum Beispiel eine niedrigere Stromsteuer. Das Forum im brandenburgischen Bad Saarow ist Treffpunkt vor allem für ostdeutsche Wirtschaftsvertreter.
Eine umweltfreundliche Klimaanlage aus Moos, die hilft, die Luft zu verbessern und CO2 zu binden. So beschreibt Peter Sänger das Produkt seiner Firma. Der Brandenburger setzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf Innovation und Standortvorteile in der Nähe einer Metropole wie Berlin.
Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl, kennen aber natürlich auch die Herausforderungen, die anderswo in Ostdeutschland letztendlich da sind. Wir haben sehr viel dafür getan, energetisch hier zu sanieren und unsere Abhängigkeit von Energiepreisen zu reduzieren. Und das sind, glaube ich, Themen, die beschäftigen alle.
Vieles davon zeigt sich auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Befragt nach den Herausforderungen für ihren Wirtschaftsraum, sehen 46,6% der Unternehmen da als erstes das Problem, Personal zu halten oder Neues zu finden. Dann folgen für 45,8% die hohen Energiepreise und 40,3% sehen in der zunehmenden politischen Radikalisierung ein Standortrisiko. Niedrigere Strompreise und erste Schritte einer Arbeitsmarktreform verspricht die neue Wirtschaftsministerin Reiche schon bis zum Sommer. Weitere sollen folgen, wie etwa eine Unternehmenssteuerreform.
Wir werden zunächst einen sogenannten Investitionsbooster beschließen, Abschreibungsmöglichkeiten deutlich verbessern, um dann in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode in eine Unternehmenssteuerreform zu gehen.
Dass dies der Wirtschaft im Osten wirklich neue Impulse gibt, davon geht momentan nur gut ein Drittel der Unternehmer hier aus. Zu diesen Optimisten gehört auch Peter Sänger. Für sein Unternehmen sieht er in den aktuellen Umbrüchen mehr Chancen als Risiken.
Die Polizei in Bielefeld ermittelt nach einem Angriff, bei dem am frühen Sonntagmorgen 5 Menschen verletzt wurden. Gefahndet wird nach einem 35-jährigen Syrer, der eine gültige Aufenthaltserlaubnis hat. Er soll Gäste vor einer Bar mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Zum Motiv machte die Polizei noch keine Angaben. Dem WDR liegen Hinweise vor, dass sie die Tat intern als Anschlag einschätzt. Vor 50 Jahren hat in Stuttgart-Stammheim einer der spektakulärsten Prozesse in der Geschichte der Bundesrepublik begonnen. Vor Gericht stand die erste Generation der linksextremistisch-terroristischen Vereinigung RAF. Prominente Opfer der Organisation waren etwa Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer oder Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Das erste sendet gleich ab 20.15 Uhr ein Doku-Drama zur RAF und im Anschluss eine Dokumentation.
21. Mai 1975. Die erste Generation der Roten Armee-Fraktion um Andreas Baader und Ulrike Meinhof wird vor Gericht geführt. In Stuttgart-Stammheim beginnt einer der aufsehenerregendsten Prozesse der Bundesrepublik. Das politische Klima in Deutschland seit Jahren extrem angespannt.
Papiere, die die geschrieben haben, sind nicht so viel anders wie das, was in großen Teilen der Studentenbewegung tatsächlich gedacht wurde, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam ist oder ob man Bomben baut und die bei den Amerikanern deponiert und damit Leute in die Luft sprengt.
Der Journalist und RAF-Experte Stefan Aust hat am Drehbuch zu Stammheim Zeit des Terrors mitgeschrieben, seine Recherchen einfließen lassen. Das Doku-Drama wurde gedreht an Original-Schauplätzen, basierend auf Original-Briefwechseln.
Ich habe meine Kinder aufgegeben, verdammt nochmal!
Es ist über weite Strecken ein Psychogramm der Täter und detailgetreues Kammerspiel, auch wenn es nicht alles beantworten kann.
Also gerade in der letzten Phase, das kann man dem Film auch ansehen, da sind ja ein paar also betont offene Fragen drin. Es hat sich bisher noch nicht alles wirklich geklärt, was sich da tatsächlich abgespielt hat.
Die offenen Fragen zur RAF, sie beschäftigen die Bundesrepublik bis heute. Mit Daniela Klette steht aktuell wieder eine ehemalige RAF-Terroristin vor Gericht. Allerdings nicht wegen der Terrortaten, sondern wegen ihrer Raubüberfälle in der Zeit danach.
In der Schweizer Region Wallis droht ein Fels abzurutschen. Das in der Nähe liegende Dorf Blatten wurde aus Sicherheitsgründen vollständig evakuiert. Es geht um einen Felsvorsprung des knapp 4000 Meter hohen Berges Beechhorn, der sich löst, hier zu sehen, im Zeitraffer. 300 Menschen haben sicherheitshalber ihre Häuser verlassen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 20. Mai.
Unter Hochdruckeinfluss erwartet uns morgen nochmal recht ruhiges und vielerorts freundliches Wetter. Heute Nacht gibt's im Osten gebietsweise Wolken, sonst oft klar, aber von Frankreich ziehen neue Wolken in den äußersten Südwesten und bringen in der Früh stellenweise Regen. Am Tag im Norden viel Sonnenschein, weiter südlich auch mal Quellwolken und in der Mitte sind einzelne Schauer möglich, vom Schwarzwald bis zu den Alpen auch lokale Gewitter mit Starkregen. An der See und im Westen heute Nacht etwas über 10 Grad, im Südosten nur niedriger einstellige Werte. An der Nordsee morgen unter 20 Grad, an Rhein und Main dagegen sommerlich warm. Ab Mittwoch kühler und in der Südhälfte Schauer oder Gewitter, sonst bei Sonne und Wolken meist trocken, im Norden windig. Auch Donnerstag im Norden windig und wechselhaft, südlich der Donau Regen, sonst freundlicher. Ähnliches Wetter erwartet uns auch Freitag.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer fragen wir, ob das, was Großbritannien und die EU nun vereinbart haben, tatsächlich ein Neustart ihrer Beziehungen ist. Außerdem zeigen wir, wie Tierschützer in Mecklenburg-Vorpommern Rehkitze vor dem Tod durch Mähmaschinen bewahren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.